ist, stellt sich erst dar, wenn wir eine gewisse Seinsdifferenz voraussetzen. Ja, wir können sagen, es gibt so etwas wie Innenraum des Bewusstseins und dann werden äußere Vorgänge der Wirklichkeit selbst in diesem Innenraum des Bewusstseins repräsentiert. Wir können sagen, wir haben gewisse politische Institutionen wie Parlament und da werden gewisse sozusagen Meinungen oder Haltungen oder Parteien oder Kräfte, die in der Gesellschaft operieren, repräsentiert. Ja, das heißt, die Idee der Repräsentation setzt einen gewissen Bruch voraus im sozialen Gefüge oder in der sozialen Praxis und in der Wirklichkeit selbst. Und der Bruch der Art, dass sozusagen wir eine gewisse Grenze etablieren und auf der einen Seite diese Grenze präsentiert sich etwas und auf der anderen Seite diese Grenze repräsentiert sich das. Und da kann man sagen, dass Marxismus, der klassische Marxismus, der Repräsentationsraum irgendwie behält als Raum des genuin Ideologischen. Ja. Das heißt, für den klassischen Marxismus ist sozusagen der ganze Bereich des Geistigen, im weitesten Sinne des Wortes, das Kultur und Kunst und Wissenschaft, Philosophie und Religion, dieser ganze Komplex, keine aktive Kraft, wie etwa bei Hegel. Keine sich selbst entfaltende, sich selbst dynamisierende, sich selbst effizierende Vorgang. Stattdessen ist da eher so ein Repräsentationsraum eben. Ja, man kann sagen, dass der Marxismus den ganzen Kulturbereich als Repräsentationsraum etabliert. An der Grenze zwischen diesem Repräsentationsraum und der Wirklichkeit festhält, und dann aber sozusagen nach der Adäquatheit dieser Repräsentation fragt. Ja. Und im Grunde wird die Forderung sozusagen aufgestellt, dass die kommunistische Partei, die Partei, die sozusagen dominierende gesellschaftliche Kraft darstellt, das heißt das Proletariat auch in diesem Repräsentationsraum dominierend sein soll. Ansonsten gilt ja generell, dass allgemein, marxistische oder Nietzsche'sche marxistische ursprüngliche Formulierung die dominierende Ideologie ist die Ideologie der dominierenden Klasse. Ja? Das heißt, die Dominanz im Repräsentationsraum wird abgeleitet von der dominierenden Position des Trägers dieser Ideologie oder Träger dieser Zeichen im realen Raum der Präsentation. Und man kann sagen, dass diese klassische Position ist nach wie vor, hat eine Zauberkraft über die Gehirne der Zeitgenossen. Und im Grunde die meiste Diskussion geht in diese Richtung. Ja? Man fragt sich, ob gewisse Klassen, ob gewisse Ethnien, ob gewisse kulturelle Identitäten, ob gewisses das, ob gewisses etwas sich repräsentiert, angemessen in einem Repräsentationsraum. Ja, das heißt, schwarze Afrikaner fühlen sich unterrepräsentiert oder noch jemand fühlt sich unterrepräsentiert, Frauen fühlen sich unterrepräsentiert. Und das Bild, das im Köpfen irgendwie präsent ist, ist der folgende. Es gibt eine Realität, in der Realität ist es so und so und so und so. Und es gibt einen Repräsentationsraum und dieser Repräsentationsraum muss diese Realität abbilden. Ja, das heißt, dieser Repräsentationsraum muss in einem gewissen mimetischen Tag stehen zum Raum des Lebens. Im Grunde, man versteht, also es ist nicht uninteressant zu sehen, dass im heutigen Diskurs, wenn man zum Beispiel naive Kunstvorstellungen schon verworfen hat. Man denkt zum Beispiel nicht, dass wenn man eine Kuh repräsentiert, dann muss diese Kuh auf dem Bild genauso aussehen wie in der Wirklichkeit. Ja? Das heißt, man erhebt nicht mehr das Verlangen oder der Anspruch oder die Forderung einer adäquaten mimetischen Abbildung der sich präsentierenden Wirklichkeit im Raum der Repräsentation, wenn dieser Raum sozusagen als etwas Bild verstanden wird, also Malerei etwa, Fotografie oder so. Trotzdem erhebt er nach wie vor eine mimetische Forderung in Bezug auf soziale Verhältnisse. Ja. Und man sagt, das Parlament muss die gesellschaftlichen Kräfte abbilden. So wie wir die gesellschaftlichen Kräfte wie eine Kuh wären und Parlament wie ein Bild dieser Kuh und so diese Bild dieser Kuh so genauso sozusagen aussehen wie die Kuh selbst. Ja. Oder das Museum und Kultursystem muss genauso aussehen wie die Wirklichkeit selbst. Ja. Muss diese repräsentieren im Sinne eines adäquaten mimetischen, einer adäquaten mimetischen Anbildung. Ja. Das ist die Forderung, die wir immer wieder hören. Nur die Voraussetzung für die Bilderförderung ist dieser Bruch. Ja. Jetzt würden Radikale denken, wir als Isser und andere sagen, dass so etwas, eine solche Anbindung findet überhaupt nicht statt. Stattdessen sind diese Repräsentationsräume keine Repräsentationsräume von Anfang an, sondern das sind spezifische soziale Praktiken, die genauso spezifisch sind wie jeder andere. So wie man sagen kann, dass der Künstler, die Funktion des Künstlers nicht darin besteht, Kuh abzubinden, sondern darin besteht, bestimmte Leinwände mit Farbe zu beklecken. Ja? Und wie er diese Praxis vollzieht, hat nichts zu tun mit anderen Praktiken, zum Beispiel der Praktik des Kuhmelkens. Ja? Das heißt, die radikale Position besteht darin, dass alle Apparate unserer Gesellschaft autonom sind. In dem Sinne, dass sie als Apparate nach ihren eigenen Gesetzen funktionieren. Diese Gesetze sind die Gesetze der Produktion, Distribution, im Grunde ganz pragmatische Gesetze. Und diese Institutionen werden mit anderen nicht verbunden durch ein Abbildungsverhältnis, sondern sind mit anderen verbunden durch einen allgemeinen pragmatischen Zusammenhang, in dem sie alle stehen. Ja, das wird auch bedingt durch den Stand der Technik, durch den Stand der Konsumentisse, durch das und jenes. Das heißt, die Gesellschaft wird präsentiert als eine Summe verschiedener Praktiken. Und von keiner Praktik kann gesagt werden, dass diese Praktik ist nicht eine präsentative, sondern eine repräsentative. Dass ihre Funktion ist nicht als solche weitergeführt zu werden, sondern eine andere Praktik zu repräsentieren, das heißt zu abzubilden, das heißt in einem mimetischen Verhältnis zuzustellen. Und das ist, denke ich, ja das, was im Grunde angestrebt wird. Was im Grunde angestrebt ist, ist eine Abschaffung einer Illusion, dass ein Teil der Wirklichkeit so etwas wie ein Spiegel oder Repräsentationsraum für andere Teile der Wirklichkeit bilden kann. Jeder Teil der Wirklichkeit ist ja in erster Linie eine wirkliche Praxis.
Sicher zwei Fragen. Zum einen, was bedeutet das für die Demokratie als erste
Position? Für was?
Für die Demokratie als ja. politischen Raum. Und die zweite,
ich habe jetzt vergessen. Ja, für die Demokratie bedeutet das, dass sicherlich weder allzu sehr noch seine Schule an die repräsentative Demokratie glaubt. Ja. Sie glaubt nicht an die Wahlen, sie glaubt nicht an diese ganze, Geschichte, weil sie denkt, dass diese Apparaten als Apparaten fungieren und sie überhaupt nichts repräsentieren. Sie repräsentieren auch kein Wahlvolk, sie repräsentieren gar nichts. Außer sich selbst. Und die Demokratisierung dieser Apparate wird dann jeweils verstanden als Auslotung der Möglichkeit, dass diese Apparate an sich weniger repressiv oder hierarchisch aufgebaut sind in Bezug auf ihn, und in diesem Sinne ist es eine poststrukturalistische oder strukturalistische Wende, in Bezug nicht auf ihre repräsentative Funktion, sondern auf ihre innere Struktur. Zum Beispiel Foucault würde sagen, auch ein wahnsinniger Wissenschaftler, ich bin immer noch ein Wissenschaftler. Also Wissenschaft kann demokratischer gemacht werden, wenn sie ihre Basisformen auch in sich nicht einschließt. Wenn sie Abweichungen und so weiter und so fort mit berücksichtigt, wenn sie hierarchische Verhältnisse weitgehend auflöst. Also was diese Art Denken zur Voraussetzung hat. Es ist ein gewisser bürokratischer, also wie Systemtheorie auch, ja. Es ist ein gewisser bürokratischer Vorgang. Ja? Das heißt, es gibt geschlossene Räume, es gibt Räume, in denen eine gewisse regulative Praxis oder regulierte Praxis stattfindet, nach bestimmten Regeln und bestimmte Einschluss- und Ausschlusskriterien. Und es sind offene Räume. In offenen Räumen bleibt alles so liegen oder flottieren übrig, ja, was in geschlossenen Räumen fixiert ist. Und sicherlich gehen sie davon, dass diese Räume von diesen Apparaten verwaltet werden, bestimmte Traditionen, bestimmte Regeln und entsprechend bestimmte hierarchische Vorgaben. Also was die Demokratisierung dieser Räume anbelangt, bedeutet nichts anderes als ihre allmähliche Auflösung, die Konstruktion der Grenzen zwischen diesen Apparaten und der Außenwirklichkeit und so weiter. Also es geht nicht darum, dass diese Räume Außenwirklichkeit richtig darstellen sollen. Also das ist absolut nicht, also wie in Amerika und so weiter, also in diese Richtung geht es absolut nicht. Sondern es geht in die Richtung einer Auflösung der starren Grenzen zwischen dieser Ordnung in der Außenwelt und es geht um den Abbau der Hierarchie. Was sicherlich bei dieser Art Denken nicht mitgedacht worden war, ist, dass man, aber das ist jetzt eine große Frage, ja, also das, was ich jetzt sage, ist, inwieweit die Auflösung selbst zu einem totalitären Vorgang sich mutieren kann. Denn der Finanzkapital, also heutzutage, ja, Finanzkapital wirkt in erster Linie auflösend. Das hat schon Marx festgestellt. Ja. Er beschreibt zum Beispiel Kapitalismus nicht als eine stabilisierende Kraft. Ja, nicht im Sinne einer Identität, wie alle französischen Theoretiker dieser Zeit. Und das ist zum Beispiel eine große Diskrepanz zwischen Kapital auf der anderen Seite und Althusser und der ganzen Tradition auf der anderen Seite. Wenn man liest Althusser, wenn Foucault liest, wenn man Roland Barthes liest, seine marxistische Phase, dann die Hauptbehauptung ist immer, Kapitalismus ist ein System der Identität, weil der Kapitalismus als ein System des äquivalenten Austausches. Das ist bei der Reda zu finden, auch heute noch. Ja. Also, auch in heutigen Schriften. ist das überall zu lösen. Das ist das Denken der Äquivalenz, des Äquivalenzenaustauschs. Und da ist es das Denken des Äquivalentenaustausches, dann ist es eine Praxis, die auf der Intensität aufgebaut ist. Und diese Praxis aufzulösen, bedeutet, das Nicht-Austauschbare zu denken, ja, das Nicht-Äquivalente zu denken. Nur aber, wenn man ursprünglich Marx liest, da wird Kapital absolut anders beschrieben. Da sagt er, dass das Kapital ist Prinzip der Auflösung, dass die Preise sich ständig ändern, Äquivalenzen existieren nicht. Was gestern eins kostet, kostet vielleicht anders, noch schon zwei Tage. Die Dinge sind immer nur ausgehandelt, nie immer kommen zu Raum. Das Kapital ist das Prinzip ständige Auflösung aller Ordnungen, ständige Dekonstruktion aller Grenzen mit zwischen offenen und geschlossenen Räumen und so weiter. Es gibt bei ihm sehr, sehr viele Stellen, die gerade das Kapital so beschreiben. Und das haben wir auch bekommen, de facto, heute. Wo er praktisch die deleuzianische Philosophie und das alles und Derrida, die fungieren im Grunde als Theoretiker der neuen Ökonomie und des neuen Managements. Das neue Management beginnt mit der Lösung mit Kaustheorie. Ja, das ist Grundlage und dann kommt alles andere. Wir leben wirklich in einer Zeit, in der diese auflösende Funktion, die schon von Marx, für Marx, entscheidend war mit Kapitalismus. In der Selbstreflexion des Kapitalismus selbst, als ein zentrales Charakteristikum auftritt. Ja, und dann fragt man sich, inwieweit die französische Theorie immer noch als eine subversive gelten kann. Nun, wenn ich das sage, dann sagen mir zumindest meine amerikanischen Bekannten, sagen wir Finanzmarkt und so weiter, der bildet immer noch eine Einheit. Ja. Und in diesem Sinne kann man nicht sagen, dass du recht hast, weil es ist immer noch kein Körper ohne Organe, es ist immer noch ein Körper. Es ist immer noch eine Körperschaft. Es gibt immer noch so etwas wie einen Körper des Kapitals. Sicherlich, synchron gesehen ist es richtig. Aber wenn man im Sinne der Differenz denkt, also zeitliche Verschiebung, da merkt man, dass dieser Körper des Kapitals nie zu seiner ursprünglichen Form zurückkehrt. Dass wir ständig diese Körper des Kapitals sich ständig ändert. Und um diese Änderung geht es, ja, dass eben diese derridianische Forderung, dass Voraussetzung, dass der Kapitalismus funktioniert, als eine Rückkehr zu sich selbst, so dass der Kapital immer sich selbst reproduziert und zu seiner Identität findet, das findet de facto nicht statt.
Das Problem ist, so zu denken, dass bei der ja, die Übersetzung von des Kapitals in etwas anderes und dann wieder zurück in das Kapital so gedacht wird, als dass das Medium gleich bleibt. Und das Problem besteht ja darin, dass dieses Medium ständig sich wandelt und dann dieser Weitervermittlungsprozess in etwas anderes stattfindet, als es zuvor war.
Der Derrida sagt, also in Bezug auf das Kapital, auf das Geld, er sagt sozusagen, das Kritik des Kapitals besteht darin, dass er sagt, das Kapital kehrt zu sich selbst zurück. Dass letztendlich alle Versprechen sozusagen werden erfüllt, irgendwie werden alle Schulden bezahlt tendenziell und sozusagen die Größe des Kapitals bleibt immer die gleiche. Die Frage ist allein, wie das Geld zunächst einmal entstanden ist. Ja, er sagt das sozusagen, das Geld ist ein Versprechen. Das Geld funktioniert als zeitliche Größe, dass ich verspreche, meine Schulden zu zahlen oder ich verspreche, Geld zu geben. Das heißt, das Geldsystem selbst ist verankert in einem gewissen System des Versprechens der Verantwortung. Das ist eine nietzscheanische Idee. Das kann man bei Nietzsche. Der Mensch als Tier, das versprechen kann, erfindet sozusagen die Ökonomie, ja, als System des Versprechens. Also das ist das Derienchen. Das heißt, er verankert, er denkt, dass er verankert den Kapitalismus in einem System des Versprechens. Das System des Versprechens ist aber mit dem Geld inkommensurabel, weil man niemals zu einem ursprünglichen Versprechen kommen kann. Dieses ursprüngliche Versprechen, das messianische Versprechen. Und als das messianische Versprechen übersteigt, ist das Horizont alle möglichen realen Versprechen und alle möglichen Schulden, die dann beglichen werden können. Sozusagen das messianische Versprechen, das keine Schuld erzeugt, die beglichen werden könnte, weil der Messias niemals kommt. Ja. Und wenn der Messias niemals kommt, geht es um ein Versprechen, das nicht erfüllt werden kann, und die Schuld, die nicht beglichen werden kann. Und dieses Versprechen, der nicht eingelöst werden kann, diese Schuld nicht beglichen werden kann, schafft ein inkommensurables Horizont für die für das Funktionieren der modernen Wirtschaft. Also das ist jetzt die Figur, ja. Sehr beschreibend. Nun, die Frage ist, woher kommt seine Idee, dass das, er bleibt bei dieser Einmaligkeit. Ja? Warum ist es nur der Messias, der etwas verspricht und dann nicht kommt? Woher kommt die Vorstellung, dass alles andere beglichen wird? Ja. Das ist die Leute mit einer merkwürdigen gleichzeitig Staatsgläubigkeit und Ökonomiegläubigkeit. Ja? Die gehen davon aus, dass die Ökonomie so funktioniert, dass alle Schulden beglichen werden und immer wir alles funktionieren. Warum denken sie das? Warum ist das nur ein Versprechen? Und dieses ein Versprechen ist ein messianisches Versprechen. Also eine Schuld, die nie beglichen werden kann. Wir kennen genug Leute, die ihre Schulden nie beglichen, ohne Messias zu sein. Ich meine, das ist eine merkwürdige Anspruch an die Exklusivität, da alles irgendwie problematisch macht. Und weil im Grunde ist es ein Ausflucht. Es haben sich bestimmte Ausflüchte aus dieser Situation, in die man sich versetzt, wenn man auf der einen Seite alle Repräsentationsräume abschafft, sodass man kein Bild von irgendetwas mehr sich machen kann. Auf der anderen Seite aber immer noch das Privileg sozusagen schätzen und behalten will, über das Ganze zu sprechen.
Diese Funktion, das Ganze zu schreiben, geht ja auch zurück auf die Funktion des Geldes, in der etwas Spezielles eingetauscht wird oder übersetzt werden kann in eine Potentialität, die alles werden kann. Also die Funktion des Geldes als dasjenige, das unbestimmt ist, ontologisch unbestimmt und damit irgendwie so frei wie das Subjekt bei Kant alles zu tun. Oder, also das Geld als Leerstelle, die für alles einstehen kann und damit auch eine gewisse repräsentative Funktion, die noch dadurch hat, dass es nichts Spezielles meint.
Ja, ja, das ist nicht, das kann man so denken, das ist nicht das, was Derrida denkt. Ja. Denkt, sucht nach dem Inkursal. Wenn man in diese Richtung geht, kann man auch in diese Richtung gehen, dann kann man sagen, dass das Geld ist in unserer Gesellschaft so wie Geist oder so wie Materie, oder Leben bei Nietzsche und so weiter. Das heißt, ein Lehrer im Signifikant, etwas, was sozusagen alles in Verbindung bringt, weil alles kann man kaufen und verkaufen und so weiter und so fort. Im Grunde kann man über das Geld nur dann reden, wenn man sich so etwas imaginiert wie den Markt. jetzt mal sagen, es gibt der kapitalistische Mann. Ich frage mich, ob so etwas wie der Markt überhaupt funktioniert. Mein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Van Gogh und alle möglichen Parallelerscheinungen. Van Gogh kostet heute so viel, weil er damals nicht so gekostet hat. Nicht so viel gekostet, also gar nichts gekostet hat. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, die Leute besonders zu schätzen, weil sie nicht kommerziell sind. Ja. An dem Moment, an dem wir eine zu große Kommerzialisierbarkeit in einem Markt, zum Beispiel nach den Massenmedien, als Charakteristikum nehmen, das bedeutet, uns zeigt, dass für den Kenner, also für den Insider, das, was sich so verbreitet, keinen Wert hat. Und für den Kenner hat das Wert, was für den Markt keinen großen Wert hat. Also wenn wir diese paradoxale Brechung innerhalb des Marktes selbst feststellen, und das ist nur ein Beispiel, die Kunst ist nur ein Beispiel, es gibt so viele andere Beispiele einer solchen Brechung. Das heißt, wenn ein bestimmtes Ding deswegen so viel kosten muss, ja, weil auf einem Markt, weil auf der anderen Markt das gleiche Ding so wenig kostet. Wir haben sozusagen mit klassischen Paradoxen dann mit der Universität konfrontiert. Wir haben im Grunde, wir bekommen das Geld als eine, sozusagen, wir bekommen die gleiche negative Theologie des Geldes, wie wir negative Theologie des Lebens bekommen und so weiter und so fort. So wie man, wenn man sozusagen Lebensphilosophie bis zu Ende betreibt, dann sagt man, nur der Leiche ist wirklich lebendig, ja, nur der abwesende Gott ist wirklich präsent und nur das, was nichts kostet, kostet viel oder alles, ja, und so weiter. Wir bekommen sehr, sehr schnell die gleichen Paradoxien, die wir bei jedem Universalen dieser Art bekommen. Und damit spielt auch die Kultur mehr weitgehend, ja, mit dieser sozusagen negativen Theorie des Geldes. Die Kunst ist im Wesentlichen ein Spiel damit. Ja. So wie sozusagen Brillo Box von Andy Warhol gerade so viel kostet im Museum, weil es gar nichts kostet. Oder sozusagen Müll geworfen wird außerhalb des Museums. Gerade das, was sozusagen auf den Müllhaufen gehört, zum Beispiel keinen Wert hat auf dem Markt, wie etwa zerstörtes Auto bei Chandler und so weiter, sozusagen bekommt gerade im künstlerischen Raum einen besonderen Wert, gerade deswegen. Ja. Das ist sozusagen eine negative Theologisierung des Geldsystems, die wir aus sehr, sehr vielen anderen solchen universalen Geschichten, solche anderen universalen Kategorien kennen. Und Derrida versteht das ganz gut, ja? Deswegen versucht er sozusagen über das Horizont des Geldes zu gehen und durch diese Idee des Versprechens, ja, irgendwie sozusagen eine übergreifende Diskurs zu veranstalten, der zu diesem Paradoxien nicht führt. Nur auf der anderen Seite führt es zu anderen, die ich hier angedeutet habe. Was sicherlich zentrale Frage ist wie, dass wenn wir über Repräsentation sprechen, gibt es zwei Möglichkeiten, diese zu überwinden, und es ist ganz klar, dass alle versuchen, sie zu überwinden. Also an dem Moment, an dem man Repräsentationsraum etabliert, wie man diesen Raum abschafft. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Eine ist existenzialistischer. Die liegen nicht weit voneinander entfernt, weniger als man denkt. Einer ist sozusagen sogenannter Authentizitätsdrang. Ja? Wo der Künstler oder der Philosoph sagt, warum soll ich etwas repräsentieren? Ich sage nur das, was mir am Herzen liegt. Ja? So. Statt etwas zu repräsentieren, verleihe mir selbst einen Ausdruck. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, was heißt repräsentieren? Das heißt eine Arbeit tun wie jeder andere. Das heißt, man sucht den Ausweg aus der Position der Repräsentation entweder in einer extremen Betonung des eigenen, das sozusagen als Fremde ausläuft, oder einer extremen Entfremdung, die Uneigentlichkeit, die deine eigene Aktivität gleichsetzt mit allen anderen. Der Künstler ist nur Arbeiter, der genau sozusagen sein Leinwand bearbeitet wie der Arbeiter, seine Maschine und so weiter und so fort. Wobei beide Formulierungen, obwohl sie immer konträr fungieren auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick sehr, sehr viel Gemeinsames haben. Nämlich in beiden Fällen wird der Repräsentationsauftrag ausgeschaltet durch die Berufung auf eine Tätigkeit, auf eine Praxis. Einmal wird es eine spontane, rein individuelle Aktion direkt verstanden, die von mir ausgeht. Oder diese Tätigkeit wird als Entfremdete verstanden, als eine Arbeit, die mich gleichsetzt mit einem anderen. Aber was ausgeschaltet wird, ist eben dieser Zustand der Passivität, der Kontemplation und der Widerspiegelung. Ja, das sozusagen der Intellektuelle, der Künstler ist nicht derjenige, der in Ruhe verharrt, in der Passivität verharrt und widerspiegelt die Dinge, die um ihn herum passieren oder ihm auch in ihm passieren. Reflektiert und anderen zeigt. Ja, das war die traditionelle Auffassung. Ja, das war, dass der Buddha sitzt sozusagen inmitten der Welt und bildet einen Spiegel. Und in diesem Spiegel spiegelt sich alles wieder. Und so kann das Leben sich selbst erkennen. Ja, weil sozusagen jedes lebendige Wesen, wenn es den Buddha ansieht, sieht sich selbst. Ja, aber als Schatten. Und sozusagen als Repräsentation. Und dann erkennt es sozusagen die Welt. Diese traditionelle Repräsentationsfigur des Heiligen, des Intellektuellen, des Künstlers, des Philosophen ist abgeschafft durch eine gewisse Geschäftigkeit. Ob es diese Geschäftigkeit eine spontane und vom Herzen geleitete ist, eruptive oder eine apparatmäßige, ja, Foucault oder zu selber schreiben, ist weniger relevant, als dass es wieder aktiver ist, als dass es eine Tätigkeit ist, die diese Spiegel so unruhig macht, so ungleichmäßig, so beweglich, dass dieser Spiegel nicht mehr widerspiegeln kann. Ja, das ist die Kritik. Aus welcher Richtung sie auch kommt. Ja. Sie funktioniert immer so. Als Berufung auf eine Praxis, auf eine Bewegung.
Ich würde noch mal gerne die Frage stellen, ob man Marx wirklich so verstehen kann, dass zunächst die Sphäre des Geistigen getrennt von der Sphäre des Materiellen existiert und man dann erst im zweiten Schritt die Frage stellt, wie kann aber das Materielle das Geistige determinieren? Mhm. Denn wenn er immer über das Geistige redet, dann meistens sogar in sehr ironischen Worten über zum Beispiel den Verwesungsprozess des Hegelschen Geistes. Und er beschreibt auch die intellektuelle Tätigkeit als Praxis letztendlich. Und dass der Intellektuelle auch immer schon in den Klassenkampf involviert ist als Vertreter der bürgerlichen Klasse.
Ja, das tut er zwar, aber trotzdem, wenn man zentrale Aussagen nimmt, zum Beispiel eben dominierende Ideologie ist die Ideologie der dominierenden Klasse und so weiter, dann oder seine Analyse der Antike zum Beispiel liest und so weiter, da merkt man schon, dass er Kultur im Sinne des objektiven Geistes, ja, im Sinne der Religion. Sagen wir es so, der absolute Geist schafft er ab. Er glaubt nicht, dass der Geist fähig ist, absolut zu werden, das heißt, sich selbst zu erkennen. Und das heißt, die ganze Überblick zu verschaffen der Wirklichkeit. Aber der objektive Geist bleibt. Der objektive Geist bleibt als Summe der kulturellen Leistungen, die auch bei Marx eine gewisse außergeschichtliche Relevanz haben. Zum Beispiel stellt sich die Frage, warum die Antike nach wie vor für uns ein Schönheitsideal darstellt. Und da sagt es, dessen ungeachtet, dass die Antike Produkte einer gewissen Sklavengesellschaft war, so war es keine Sklavengesellschaft war, die hat sozusagen objektiv bestimmte Schönheitsideale in sich verkörpert, die objektiv den Menschen eigen sind und deswegen eine übergeschichtliche Gültigkeit haben. Das heißt, er glaubt an gewisse Errungenschaften der Wissenschaft, Errungenschaften der Künste, das heißt, er glaubt an den objektiven Geist, er glaubt an die Möglichkeit des Geistes, sich sozusagen in bestimmten Formen zu bestimmten Zeiten zu verwirklichen. Das heißt, die Summe Religion, er war gegen die Religionskritik, das ist sehr wichtig, er hat immer behauptet, dass die Religion auch eine Form ist, in der Geist sozusagen sich rechtmäßig darstellt.
Aber doch nur als Spuk im Kopf des Menschen.
Ja, das, ja. Naja. Aber dann, ich meine, Religion, Kunst, Philosophie, Wissenschaft. Aber als Spuk. Er sagt zum Beispiel, dass die Kritik an die Religion hinter der Religion steckt. Ja, in ihrer Fähigkeit, eben Wirklichkeit zu manifestieren, Wirklichkeit der menschlichen Existenz zu manifestieren. Weil religiöse Vorstellungen von der Hierarchie, von der Trauma und Dramatik des Lebens und so weiter und so fort, eigentlich dieses Leben besser fassen und besser in sozusagen ins Bild bringen, als jede Religionskritik, die oberflächlich da. Das heißt, er sagt, nur derjenige, der materielle Praxis als solche sozusagen als ein Drama der menschlichen Existenz, das materielle Drama der menschlichen Existenz durchschaut, nur derjenige kann Religion überhaupt kritisieren. Der das sozusagen einfach, dass im Namen irgendwelche vernünftige Argumente tut, bleibt hinter der Religion stecken. Und das heißt, bei ihm sind das so etwas wie Errungenschaften des Geistes, dass der objektive Geist vorhanden, als eine Sphäre, in der sich das Leben in idealen Formen, in allgemein verständigen, verbindende Formen, vorbildliche Formen präsentiert. Ja. Und das ist dann eine sehr, sehr dezente Vorstellung.
Ich habe eine Frage, die damit zusammenhängt. Ich habe gar nicht geschafft zu kommen vorher, aber ich glaube, in dem Referatstitel war ja auch das Wort Ideologie drin. Und Religion, wie Sie es jetzt beschrieben haben, sieht doch Marx dann auch so als eine Form von Ideologie. Also Ideologie, der eine bestimmte Wahrheit, ein bestimmtes Wahrheitsmoment schon zukommt, nur ja, eben verstellt, in verstellter Form, weil sie weil es eine illusionäre Repräsentation der tatsächlichen Verhältnisse darstellt. Nicht? Also ein Bewusstsein, das aus dem Sein vom Sein bestimmt ist, aber sich über die Art dieser Bestimmtheit nicht wirklich in klaren Begriffen Rechenschaft angeht. So ist auch in etwa die Definition oder sogar noch die Ideologie charakterisieren. Ja.
Und also wenn man...
Ich das in eine Frage.
Ja, ja.
Ist das so? Und wie kann man Ideologie noch noch irgendwie sinnvoll verwenden. Aber ich würde sagen, der ist zu sehr von dem marxistischen, klassischen Marxismus abhängig und wird hinfällig auch mit dem klassischen Marxismus.
Naja, es ist halt so, dass das Wort Ideologie hat geschichtlich gesehen eine aufklärerische und positive Bedeutung. Das heißt, das Wort Ideologie wurde erfunden von Destido Tracy und eingeführt durch die Enzyklopädien. Und Destido Tracy definiert Ideologie als Untersuchung und Analyse dessen, wie die Ideen in unserer Vernunft einer gut gebildete und rechtmäßige Konstellation bilden. Ja? Das heißt, dass unsere Vernunft ist immer sozusagen Gebilde aus verschiedenen Ideen, ja? Die auf verschiedene Weise mal gute, mal schlechte miteinander verbunden sind. Und die Ideologie ist die Untersuchung, wie verschiedene Ideen in unserem Kopf kooperieren und koalieren und diese Konstellationen bilden. Nun, das Wort Ideologie, dieses Wort, das aus dem Französischen übernommen wurde von Marx, was übernimmt er direkt von Destido Tracy. Er sagt, der benutzt um eine aufklärerische Linie im deutschen Denken zu charakterisieren. Ja, das muss man auch nicht vergessen. Das Wort Ideologie wird von Marx polemisch benutzt, nicht ursprünglich, nicht gegen die Religion, sondern die progressivsten, aufklärendsten Positionen damaliger deutschen Philosophie. Ja, das Wort, also der Abhandlung selbst, die deutsche Ideologie, ja, richtet sich gegen das progressive man muss ja sagen, dass Marx war der große Feind aller progressiven Bestrebungen. Ja? Als er in Deutschland war, hat er in erster Linie, das ist genauso wie Lenin, in erster Linie gegen das progressive deutsche Denken argumentiert und als er ausgewandt ist gegen den Sozialismus, ja? Das war immer utopischer Sozialismus hieß, ja? Französisch-englische Prägung. Na gut, und dieser, und er sagt, warum? Weil diese Analyse, die von Hegel kommt und dann weiterentwickelt wird, handelt sich nur darum, wie man am besten Ideen miteinander verbindet. Ja, und dann wird diese Idee von Ideologie, von Destido Tracy, sozusagen ironisch umgewandelt und sagt, es handelt nicht um die Wirksamkeit der Idee, es handelt sich nicht um ihre Fähigkeit, die Wirklichkeit abzubilden und in der Wirklichkeit zu agieren. Es geht nur darum, wie sie sozusagen als Ideen gut oder schlecht aussehen in einem ideellen Gebäude. Ja, und da sagt er, die deutsche Ideologie besteht darin, dass sie ständig darum kümmert, dass die Ideen sozusagen richtig funktionieren in einem idealen Raum. Man stellt sich aber nicht die Frage, wie diese Ideen überhaupt de facto funktionieren. De facto funktionieren sie so, dass jede Idee ist für ihn, oder Ideenkomplex, ist für ihn eine Abbildung oder eine Repräsentation oder eine Manifestation, sagen wir besser, eine geschichtliche Kraft. Das heißt, wenn man analysiert, wie man denkt, also er geht von Frage aus. Ich denke. Ja, und ich will richtig denken. Jetzt frage ich mich, wie ich denke. Also, ein Ideologe beginnt die Verbindungen und Konstellationen seine Gedanken zu analysieren und sie in Ordnung zu bringen. Ja, so wie der Descartes das beschreibt. Ich habe meine Ideen in Ordnung gebracht. Der Analytiker marxistischer Prägung geht davon aus, dass was ich denke und andere Menschen denken, nur Manifestation, Effekte, bestimmte Kräfte darstellen, die in der Wirklichkeit selbst wirken. Das heißt, diese Selbstanalyse, die Introspektion und so weiter, die führen zu nichts. Sie sind bloß in der Religion. Ja, weil sie bloß auf der Oberfläche Ideen untersuchen und Gründe, warum diese Ideen überhaupt auftauchen, warum sie wirksam nicht untersuchen. Ja. Das heißt, die Ideologie ist für ihn grundsätzlich ein Schimpfwort, gerichtet gegen die Aufklärung und klassische aufklärerische Praxis. Das heißt, dass das Streben nach der Wahrheit durch die Selbstanalyse und Analyse des eigenen und des fremden Gedankenguts. Die Folge dieser Form in erster Linie findet er kritisch als negativ. Ja. Nur, der Punkt ist der, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, dass weil er Marx zwischen objektivem Geist und Wirklichkeit nach wie vor unterscheidet auch zwischen Wissenschaft und Ideologie. Und er sagt, die Analyse des eigenen Denkens und der Versuch, dieses eigene Denken in Ordnung zu bringen, ist eine Illusion, ist eine aufklärerische Falle und ist eine Ideologie. Bloß eine Ideologie und keine Philosophie. Das Wort Ideologie ist gegen das Wort Philosophie gerichtet. Stattdessen muss man Wissenschaft praktizieren. Wissenschaft bedeutet, die Wirklichkeit selbst zu analysieren und diese Wirkung festzustellen. Wenn man aber mit Althusser, mit Foucault kommt und sagt, jede Aktivität dieser Art ist eine gewisse ideologische Praxis. Das heißt, wir können die Analyse der Wirklichkeit nicht vornehmen. Ja. Diese Analyse findet nie statt. Stattdessen findet statt nur Produktion bestimmter Zeichen in bestimmten Kombinationen, das heißt nur Ideologie. Dann bedeutet der Abschaffen des klassischen Marxismus nicht Abschaffen der Ideologie, sondern der Wissenschaft. Ja. Das ist die Antwort auf diese Frage. Das heißt, wenn der klassische Marxismus abgeschafft wird, damit wird auch die Wissenschaft im klassischen Sinne abgeschafft und nicht die Ideologie. Die Ideologie ist gerade das, was übrig bleibt. Das ist das, was Foucault eigentlich auch sagen will und andere. Sagt, es gibt keine Wissenschaft. Auch was ich mache, ist keine Wissenschaft. Sogar schon Lenin hat gesagt, wir müssen ganz klar sagen, dass unsere Lehre ist keine Wissenschaft. Es ist eine proletarische Ideologie, die gegen Bürgerliche kämpft. Die Wahl ist zwischen zwei Ideologien und nicht zwischen Ideologie und Wissenschaft. Das ist die Verirrung des klassischen Marxismus. Das sagt schon Lenin. Ja? Und der Foucault sagt, alles, alle Zeichenproduktionen sind ideologische Operationen. Das heißt, wenn man klassischen Marxismus in diesem Sinne verwirft, verwirft man damit auch Idee der Wissenschaft. Man verwirrt nicht damit die Idee der Ideologie. Die Idee der Ideologie ist das, was übrig bleibt.
Ja, gut, aber man verwirft die Wissenschaft so, wie der Marxismus jetzt gedacht hat. Und man kann auch sagen, dass wenn eine Seite dieses Gegensatz passt, dass wir also zusammengehören, verworfen wird, dann bleibt die andere auch nicht als was war. Weil mit Ideologie war ja auch die Möglichkeit oder die Hoffnung auf Ideologiekritik und nicht auf einer Etablierung des wahren Bewusstseins.
Ideologiekritik ist in diesem Sinne abgeschlossen.
Das ist ja dann nicht mehr möglich.
Da ist es nicht mehr möglich. Wobei, was möglich ist, ist eine Kritik der, nicht der Ideologie selbst, das heißt nicht der Effekte, sondern der Apparate. Man kann sagen, so wie man sagen kann, ich mag meine Arbeitsbedingungen nicht. Ja? Also mir ist egal, wie was diese Fabrik produziert. Ja? Kann Flugzeuge produzieren, kann was anderes produzieren, was mir nicht gefällt, sind meine Arbeitsbedingungen. So kann man sagen, ich als Intellektueller, mir ist egal, welche Idee ich produziere. Alle Ideen sind entweder sind gleichermaßen falsch oder richtig, ja, und so weiter. Was mir nicht gefällt, das sind die Bedingungen, unter denen ich diese Idee produziere. Das ist im Grunde Revolte der 68er. Ja. Was uns gefällt, ist die Lebensweise, ist die Lebensführung, ist Lifestyle, ja, das wir haben. Nicht, dass wir sagen, sondern wie wir leben. Ja, das gefällt uns. Das ist eine völlig andere Art Kritik, das ist eine völlig andere Art Ideologiekritik. Und die geht ja schon davon aus, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Wissenschaft und Ideologie. Ja? Und in der Tat, was ist denn Wissenschaft? Ich meine, diese ganze Geschichte mit Stammzellen und so weiter, und was ist das eigentlich? Das ist ein rein ideologisches Unternehmen. Ja? Und dieser Parlament oder was auch immer verwandelt sich in so etwas wie Liebe Sünde und polemisiert über die Befruchtung der Eizelle oder was auch immer. Das ist so eine zum Teil eine erotische Fernsehshow, zum Teil eine mittelalterliche Auseinandersetzung, die schon im Mittelalter belächelt worden war. Es gibt absolut brillante, ich weiß nicht, warum die Leute darauf nicht kommen, es gibt eine brillante Einführung in Tristan Shandy von Lawrence Stern über die Befruchtung der Eizelle und von welchem Augenblick diese Befruchtung sein Held zum Menschen geworden ist. Und so weiter. Das ist das Thema, das von der ganzen Literatur schon 100 Mal ironisiert wurde und so weiter. Und jetzt plötzlich machen wir das. Und ist das Wissenschaft? Was hat das mit klassischen wissenschaftlichen Ansprüchen überhaupt zu tun? Das zeigt, dass die Wissenschaft ist endgültig zur Ideologie geworden. Ja, eben zu bestimmten, zu funktionieren bestimmter Apparate, die bestimmte Zeichenkombinationen in die Welt setzen.
Ja, es ist schon gut, wie man das, was ich meinte. Es ist egal, welche Seite man, die eine Seite sterben lässt, dann ist auch die andere verschwunden oder gewandelt. Ich meinte auch nicht, dass Wissenschaft, Ideologie verschwindet und nur noch Wissenschaft übrig bleibt, sondern dass es eben keinen Sinn mehr hat, insofern von Ideologie zu sprechen, weil man auch die Hoffnung auf Ideologie Kritik und als auf Durchschauen, auf die Wahrheit hinter der Ideologie nicht mehr haben kann.
Na gut, aber trotzdem.
Insofern.
Na, trotzdem sollen wir nicht auf das Wort verzichten, dass bestimmte Gegenstände denunziert. Zum Beispiel, können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel in einer Amazonengesellschaft alle Männer umgebracht werden und die Frauen bleiben. Trotzdem denke ich, es ist gerechtfertigt, sie als Frauen zu bezeichnen, ja, auch wenn sie allein geblieben sind und aus der Opposition zum anderen Geschlecht rausgenommen. Das heißt, wir müssen doch einen Begriff haben, um bestimmte Formationen, diskursive Formationen zu bezeichnen. Und man kann zumindest sagen, dass wenn man zum Beispiel so wie diskursive Dispositive oder was auch immer, was man ja benutzt nach Foucault, das sind alle Begriffe, die, sagen wir, in der Tradition des Begriffs Ideologie stecken. Und sagen wir, nicht in der Tradition des Begriffs Wissenschaft stecken. Das wollte ich sagen und das bleibt so. Sicherlich kann man und hat man versucht, so neutrale Begriffe zu schaffen, damit diese Opposition umgegangen wird. Aber wenn man sich fragt, was meint man damit, ja, da kommt man zu des Zielinteresse zurück. Ja, das heißt die Idee der Produktion bestimmter Zeichensysteme und der Analyse dessen, ja, was der klassische Ideologiebegriff war, der auch von Marx übernommen worden war, und nicht eines Erkenntnisvorgangs mit einer klar ausgerichteten Richtung und kleinen Kriterien des Erfolgs und Misserfolgs. Und klare Verifizierungskriterien, das, was wir mit der Idee Wissenschaft verbinden. Wir verbinden mit der Idee der Wissenschaft nicht nur etwas, was in der Opposition zur Ideologie steht, ja, sondern Wissenschaft ist ein genuiner Begriff. Und es gibt bestimmte Verfahren, es gibt bestimmte Praktiken, die wir als Wissenschaftler tendieren dazu, als Wissenschaftliche, jetzt unabhängig von der Opposition zur Ideologie, zu beurteilen. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen nicht so viel Geld investieren, um diese Experimente durchzuführen und festzustellen, ob bestimmte Gesetze verifizierbar sind oder nicht, ja, das ist das Ende der Wissenschaft. Ja, das heißt, die Entscheidung darüber, ob bestimmte wissenschaftliche Aussagen sind, wahr sind oder falsch sind, letztendlich hängen ab von Bereitschaft des Staates und Bereitschaft der Gesellschaft, in die Experimente zu investieren, die das bestätigen oder widerlegen sollen. Und wenn die Gesellschaft das nicht will, dann bleiben sie sozusagen in der Luft hängen. Und unter diesen Bedingungen kann man über die Wissenschaft im klassischen Sinne nicht reden. Allerdings man kann über die Ideologie im ziemlich klassischen Sinne reden. Das heißt, über die Zeichensysteme, die durch bestimmte Regeln produziert und reproduziert werden. Das in diesem Sinne. Allgemeines Schweigen deutet als Zeichen, dass unsere ideologische Arbeit am Ende ist. Und wenn es keine Wortmeldungen mehr vorliegen, dann sagen wir.